Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Die Apostelgeschichte ist ein historisches Dokument, das die Entstehung der Gemeinde aufzeigt. Es beschreibt Aufgaben, die bis heute noch nicht abgeschlossen sind. So lesen wir: Er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Verkündigung und die Unterweisung werden weitergehen, bis die Vollzahl der Heiden gerettet ist. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist das einzige und wahre Fundament der Gemeinde. Hören Sie heute aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte, das 10. Kapitel mit dem Titel Das Evangelium für die Heiden.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Evangelium für die Heiden. Durch den Heiligen Geist erhielt Petrus eine wichtige Botschaft. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Als Folge davon konnte Petrus das Evangelium den Heiden predigen. Der römische Hauptmann Cornelius und sein ganzer Haushalt bekehrten sich und glaubten an Jesus Christus. Wir könnten in diesem Kapitel den Untertitel Pfingsten der Heiden geben. Der Hauptmann. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Apostelgeschichte 10, Vers 1. Der Hauptmann des römischen Heeres war eine wichtige Person für die Heidengemeinde. Seine Truppe war in Caesarea stationiert. Der Titel Hauptmann bedeutete, dass er der Vorgesetzte von 100 Soldaten war. Er war Teil der Besatzungs- oder aus römischer Perspektive Befreiungsmacht des römischen Reiches. Er war der Mann, den Gott auserwählte, der erste Heide zu sein, der durch das Evangelium zum Glauben an Jesus Christus kam. Zuerst lesen wir von seiner Hingabe an Gott. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Apostelgeschichte 10, Vers 2. Wie konnte er von Gott Kenntnis haben? Ich denke, dass 1. Mose 12, Vers 3 erfüllt wurde. Ich will segnen, die dich segnen. Er war ein Freund der Juden. Es gibt keinen Zweifel, dass Cornelius von Jesus gehört hatte. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Lukas 7, Vers 22. Dieser römische Hauptmann widersprach der allgemeinen Annahme, dass Juden und Römer verfeindet waren. Vision des Cornelius. Cornelius betete, was darauf hindeutet, dass er an Gott glaubte. Wurde sein Gebet erhört? Ja. Der sah um die 9. Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihrer gedacht hat. Apostelgeschichte 10, Vers 3 und 4. Hier haben wir den Beweis, dass auch das Gebet eines Heiden vor Gott kam. Das Herz von Cornelius war auf Gott ausgerichtet. Er gab den Armen Almosen und er betete. Gott sandte einen Engel in einer Vision zu Cornelius mit einer ganz spezifischen Botschaft. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Apostelgeschichte 10, die Verse 5 und 6. Natürlich, der Engel selbst hätte Cornelius die Heilsbotschaft bringen können. Aber Gottes Plan sah anders aus. Es war Petrus, dem die Autorität gegeben wurde, das Evangelium den Heiden zu bringen. Außerdem sollte das Evangelium von Augenzeugen verkündet werden, nicht von Engeln. Petrus hielt sich etwa 55 Kilometer südlich auf. Erneut sehen wir, wie Gott es liebt, Menschen für die Verkündigung der guten Botschaft einzusetzen. Diese Reise hatte sehr wahrscheinlich mehrere Tage gedauert. Es war kein leichtes Unterfangen, von Joppe nach Caesarea und wieder zurück nach Joppe zu reisen, mal abgesehen von den hohen Kosten. Doch Cornelius war gehorsam. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Apostelgeschichte 10, die Verse 7 und 8. Cornelius berichtete ihnen, was sich ereignet hatte. Aus diesen zwei Versen erkennen wir sofort, dass die Menschen in der damaligen Zeit an die Wirklichkeit des unsichtbaren Gottes glaubten. Sie glaubten an Visionen und Engel. Sie glaubten an Gott und handelten entsprechend. Solches Handeln ist heute praktisch nicht mehr vorhanden. Wir leben in einer wissenschaftlich geprägten Welt, wo nur Fakten zählen. Der einfache Glaube an Gott ist inakzeptabel, wenn es um solche Dinge geht. Er wird als unlogisch betrachtet. Das Dilemma des Petrus. Ein scheinbar komplizierter Vorgang begann, als Gott Petrus vorbereitete, die Heilsbotschaft den Heiden zu verkündigen. Gott beauftragte Petrus nicht einfach so zu predigen, nein, er sprach zu ihm durch eine sehr praktische Veranschaulichung. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 13. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren alle die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus hatte sein ganzes Leben lang die Speisevorschriften eingehalten. Nun wurde er dazu aufgerufen, das Gesetz Gottes zu brechen. Wie reagierte er? Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Apostelgeschichte 10, Vers 14. Als Juden abgesondert. Seit seiner Kindheit wurde Petrus in der Schrift unterwiesen. Das Gesetz war in seinen Gedanken und in seinem Herzen eingeprägt. Als Jude hatte er von den Heiden abgesondert zu leben. Er wusste, was Jesus gemeint hatte, als dieser zur kanaanäischen Frau sagte: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Matthäus 15, Vers 26. Es mag grausam klingen, wenn man zu einem Hund degradiert wird. Das war das Schlimmste, was man in der damaligen Kultur sagen konnte. Später schrieb Petrus über einen gefallenen Gläubigen: Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat. 2. Petrus 2, 22. Wenn wir diese Wahrheit erkennen und verstehen, sollten wir uns unserer hoffnungslosen Situation als Heiden bewusst werden. Paulus schrieb: Gedenkt daran, dass ihr einst Heiden wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Epheser 2, die Verse 11 und 12. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Petrus, der Apostel, dem der Schlüssel zum Evangelium gegeben war, der Erste, der den Juden und den Samaritern die Tür öffnete, der Wunder tat und selbst Tote auferweckte, nun auch der Erste war, der die Tür zum Evangelium für die Heiden öffnete. Vorerst widersprach Petrus, worauf Gott antwortete, und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal, und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Apostelgeschichte 10, Vers 15 und 16. Petrus lernte seine Lektion gerade noch rechtzeitig. Jemand klopfte an die Tür, die drei Männer, die Cornelius gesandt hatten, waren angekommen. Sie kamen mit der Einladung an Petrus, ins Haus eines Heiden zu kommen. Dieser war nun mit einem weiteren Problem konfrontiert. Er, der immer das Gesetz eingehalten hatte, sollte es nun brechen. Das war etwas, das er noch nie zuvor erlebt hatte. Er befand sich in einer misslichen Lage. So lesen wir in Apostelgeschichte 10, die Verse 17 bis 20. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten solle, das er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten, am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Haben Sie ebenfalls bemerkt, dass Petrus sein Gebet beendete, als der Geist sagte: Steh auf? Gott ließ die Gebetszeit von Petrus unterbrechen. Er sollte keine Widerrede mehr geben, sondern ohne Bedenken mitgehen. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden war, und sprach: Siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen? Apostelgeschichte 10, Vers 21. Wir stellen fest, dass sie nicht gebeten wurden, hereinzukommen. Stattdessen fragte sie Petrus nach dem Grund ihres Kommens. Das ist ganz natürlich. Wir lassen auch niemanden in unsere Wohnung oder unser Haus, bevor wir den Grund für den Besuch kennen. Die Begründung lautete folgendermaßen: Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Apostelgeschichte 10, Vers 22. Wir müssen sehr aufmerksam sein. Es heißt nicht, dass Cornelius einige oder viele Freunde unter den Juden hatte, sondern es steht geschrieben, dass er ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden. Das heißt, jedermann kannte Cornelius, wusste, wer er war, und dass er um das Wohlergehen der Nation Israel besorgt war. Und das, obwohl Cornelius ein Heide war, ein Römer, dessen Regierung das Land Israel besetzt hielt. Es waren keine weiteren Erklärungen notwendig. Petrus hatte ausreichend Informationen. Er wusste, dass dies mit seiner Vision zu tun hatte. Deshalb wurden diese drei Männer nun nicht mehr wie Fremde behandelt. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen, und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Apostelgeschichte 10, Vers 23. Ein Jude hatte Heiden in sein Haus eingeladen. Und Petrus achtete auch offensichtlich darauf, dass er nicht alleine ging, sondern andere Gläubige mit ihm waren. Etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Das Warten des Cornelius. Und am anderen Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterredete, ging er hinein und fand viele versammelt. Apostelgeschichte 10, die Verse 24 bis 27. Cornelius war in seinem Herzen bereits ein Gläubiger. Er hatte seine Familie, Verwandte und Freunde hinzugerufen. Aber sein Verhalten war heidnisch. Er fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Es scheint, dass dies beim Eintritt ins Haus passierte. Es zeigt auf das tiefe Vertrauen, das Cornelius hatte. Er ging Petrus sogar entgegen. Das war damals nicht üblich, es sei denn, der Besucher war von höherem gesellschaftlichem Status. Petrus erklärte den Anwesenden in Apostelgeschichte 10, Vers 28 und 29: Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich: Aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Wir wiederholen noch einmal, dass es für einen Juden ungesetzlich war, mit Heiden Kontakt zu haben. Diese Trennung lag nicht etwa daran, dass die Juden auf die Heiden herabsahen, sondern sie war von Gott angeordnet. Auffällig ist auch, dass Petrus seine Vision nicht erwähnte, dafür aber die Frage wiederholte, die er den drei Männern bereits zuvor gestellt hatte: Aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Die Kraft des Gebets. Wir müssen verstehen, dass Cornelius ein Heide war, der in Finsternis lebte und keine Verheißung hatte. Es war nicht nötig, dass Petrus von seiner Vision von den reinen und unreinen Tieren sprach. Cornelius, der Heide, musste das nicht wissen. Nun folgt das Zeugnis von Cornelius. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, die Verse 30 bis 33. Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde, und ich betete um die 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deine Almosen ist vor Gott gedacht worden. Darum sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Dieser ist zu Gast im Haus Simons, eines Gerbers am Meer. Der wird zu dir reden, wenn er kommt. Da sandte ich auf der Stelle zu dir, und du hast wohl daran getan, zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Diese Art der Verkündigung an die Heiden mag umständlich erscheinen. Jeder Gläubige hätte Cornelius die gute Botschaft weitergeben können. Aber es war so von Gott vorgesehen, dass Petrus derjenige war, der die Heilsbotschaft den Heiden brachte. Dies stimmt mit den Worten des Herrn in Matthäus 16, Vers 19 überein. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Nun folgt die erste Predigt an die Heiden. Da tat Petrus den Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, ihr kennt es. Das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am 3. Tag und hat ihn offenbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Apostelgeschichte 10, die Verse 34 bis 43. Jeder, der den Namen des Herrn anruft. Worin liegt der große Unterschied zwischen der Verkündigung des Evangeliums an die Heiden und der an die Juden? Als Petrus sich an die Juden wandte in Apostelgeschichte 2, erwähnte er besonders die Erfüllung von Prophetie. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Apostelgeschichte 2, Vers 16. Zu den Juden sagte er auch, dass sie Jesus genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet haben. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Petrus bezeugte nun gegenüber den Heiden, dass sie, die Juden, ihn ans Holz hängten. Damit wird die Last der Verantwortung auf die Juden und nicht auf die Heiden gelegt. Aber die eigentliche Botschaft ist für beide, Juden und Heiden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Und dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Die Betonung liegt auf jeder. und das ist auch heute noch gültig. Die Menschen, die bei Cornelius zusammenkamen, glaubten. So lesen wir in Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 46. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 46. Die Einladung. Das war die Einführung der Heiden. Sie traten der bereits bestehenden jüdischen Gemeinde bei. Der Unterschied liegt darin, dass die Juden den Heiligen Geist durch die Erfüllung der Prophetie erhielten. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Apostelgeschichte 2, die Verse 3 und 4. Die Samariter hingegen, auch Halbjuden genannt, wurden durch Handauflegung mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und die Heiden erhielten den Heiligen Geist durch das Hören und Verstehen des Wortes. Wir können dieses Ereignis auch Pfingsten der Heiden nennen. Es wird in der Schrift nirgends erklärt, wie die gläubigen Juden bemerkten, dass der Heilige Geist auf die Heiden kam. Es wird nur berichtet, dass sie in Sprachen redeten. Dies war ganz klar etwas Außerordentliches. Es war eine übernatürliche Demonstration Gottes. In Sprachen, Zungen reden. Es gibt auch heute viele Diskussionen innerhalb der Kirche, wie man den Ausdruck in Sprachen oder in Zungen reden deuten solle. Einige Lehrer glauben, es deute auf Fremdsprachen hin. Dies leitet sich ab von Apostelgeschichte 2, Vers 6, wo wir lesen, jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Die Juden bezeugten, wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Apostelgeschichte 2, Vers 8. Und in Vers 11 heißt es, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. An Pfingsten bezog sich das Reden in Zungen offenbar auf Fremdsprachen. Wenn wir hingegen in anderen Bibelstellen lesen, zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 2, wird klar, dass in anderen Fällen das Reden in Zungen nicht das Reden in einer Fremdsprache ist. Denn wer in Sprachen, Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Es geht also um Gesprochenes, das kein Mensch versteht. Im gleichen Kapitel, Vers 22, schreibt Paulus, darum dienen die Sprachen, die Zungen, als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die jüdischen Gläubigen konnten kaum glauben, dass der Heilige Geist auch den Heiden gegeben worden war. Aber dann erlebten sie das Zeichen der Zungen und glaubten nun, dass die Tür zum Evangelium auch für die Heiden offen stand. Wir wissen auch, dass in manchen heidnischen Religionen ein Reden in Zungen, die nicht auf einer menschlichen Sprache basieren, praktiziert wird. Satan ist der große Nachahmer. Deshalb ist Vorsicht geboten in der Gegenwart solch außergewöhnlicher Ereignisse. Übernatürliche Dinge sind nicht zwingend das Werk des Heiligen Geistes. Nochmals, wie erhielten die Juden den Heiligen Geist? Sie warteten gehorsam auf die Erfüllung des Versprechens, als plötzlich, ohne dafür zu bitten oder zu beten, der Heilige Geist auf sie kam. Im Fall von Cornelius und den Heiden lesen wir unmissverständlich, dass der Heilige Geist auf alle fiel, die das Wort hörten. Auch diese Menschen hatten nicht für den Heiligen Geist gebetet. Heutzutage ist eine gefährliche Tendenz auszumachen. Die Menschen versuchen durch außergewöhnliches Handeln die Präsenz Gottes in ihrer Mitte zu offenbaren. Solche menschlichen Versuche werden sehr schnell von Satan, dem Vater der Lüge, missbraucht. Deshalb warnt uns der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, Vers 4, denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Wir müssen uns dessen immer bewusst sein, dass es da noch ein falsches Evangelium gibt, einen falschen Jesus und einen falschen Geist, in dessen Namen falsche Zeichen und Wunder getan werden. Die Heiden in Caesarea, im Haushalt von Cornelius, glaubten dem Wort, erhielten den Heiligen Geist und wurden getauft. So lesen wir in Apostelgeschichte 10, die Verse 47 bis 48. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Die Juden das Zentrum. Seit beinahe 2000 Jahren haben sich unzählige Menschen bekehrt. Sie glauben an Jesus Christus und sind durch den Geist Gottes wiedergeboren in eine neue Schöpfung in Christus. Aber es begann mit den Juden und es wird mit ihnen enden, wenn Gott seine Prophezeiung erfüllt. Sacharja 12, Vers 10 sagt, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben das 10. Kapitel mit dem Titel Das Evangelium für die Heiden. Aus dem Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.